Vor ungefähr 2 Wochen hatte ich eine echt spannende Begegnung, von der ich euch gerne mal erzählen möchte, die mich immer noch begleitet. Es war in Halberstadt, das ist in Sachsen-Anhalt, und ich war auf einer Jugendwoche. Der letzte Abend war vorbei. Das fand in einer Kirche statt, in der Martini-Kirche, mitten in der Stadt. Und mein Auto stand direkt hinter der Kirche und ich wollte da was hinbringen in mein Auto. Und als ich um die Ecke kam und zu meinem Auto gehen wollte, da sah ich da einen Betrunkenen stehen. Mit seinem Fahrrad, Bierflasche in der Hand. Und der hat so Reden geschwungen. Ne? Also so einen lauten Monolog. Wahnsinnig laut irgendwas. Und ich wollte ihn eigentlich gar nicht stören, aber der stand direkt vor meinem Auto. Ich musste den stören. Ich konnte nicht an mein Auto ran, ohne den zu stören. Und dann bin ich halt, oh, Entschuldigung, kann ich mal kurz? Und dann hat er sich auch entschuldigt. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich hatte den Impuls, nimm dir mal Zeit für den. Und dann hat er mir erzählt, wer er war. Hieß Ronald, 56 Jahre alt, arbeitslos. Und dann hat er mir erzählt, dass er total gerne seine Zeit konstruktiv einsetzen würde für irgendwas, gar nicht für Geld, einfach nur um was Sinnvolles zu machen, aber er hatte nichts. Und da hat er mir von seinem Sohn erzählt, von der verkrachten Beziehung, die die beiden haben. Da hat er mir erzählt von seinem Alkoholproblem. Und auf einmal fing er an, von Gott zu reden, weil wir ja direkt vor der Kirche standen. Und es war ein längeres Gespräch, aber jedenfalls plötzlich fing er an zu weinen und hat gesagt, es gibt einen Gott und das ist mein Papi und der hat mich lieb. Und ich habe gesagt, ja, das glaube ich auch. Und da hat er gedacht, dass ich ihn verarsche, weil das ist gar nicht so leicht, in Halberstadt jemanden zu treffen, der glaubt, weißt du? Und ich habe gesagt, nee, ich meine das ernst, ich glaube das auch. Und dann hat er da so ein richtiges Glaubensbekenntnis abgelegt. So, dass Gott uns die Schuld vergibt, dass Jesus der Herr ist und dass Gott sich um uns sorgt und so weiter. Das war eine total spannende Begegnung. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, soll ich mal für dich beten oder so? Und also sowas kannte er jetzt nicht, dass plötzlich jemand ihn fragt, ob er mal für ihn beten soll. Und da hat er gesagt, ja, ich würde am liebsten in die Kirche reingehen, da würde ich mal gerne beten, hat er gesagt. Und da sollst du mal sehen, wenn ich mich vor den Altar lege und ich bete, das zerreißt dir das Herz. Ne? Und er hat gesagt, ja, komm, dann gehen wir noch mal rein und beten wir mal. Ja, ich mach das ehrlich. Ich sage, ja, komm, die Tür ist auf, da sind Leute drin, wir können da reingehen, wir können beten. Da hat er mich irgendwann angeguckt und hat gesagt, du glaubst doch auch nicht. Ich sage, ja, da sind wir ja Brüder und Schwestern, hat er gesagt. Also Brüder, meinte er natürlich. Ja, sage ich, genau, wir sind Brüder. Und das fand er so toll, dass er einen Bruder getroffen hat, dass hat er mich umarmt. Und ich habe sein Fahrrad geschoben, weil das ging nicht mehr so gut. Und dann sind wir halt Richtung Kirche gegangen, sind wir rein in den Kirchenraum. Dann hat er sich wirklich vor den Altar gekniet. Ich musste mich neben ihn knien, haben wir da beide so gekniet und dann hat er gebetet. Und hat ein total ehrliches, großartiges Gebet gebetet. Er hat für die Stadt gebetet und hat gebetet, dass Gott den Menschen gnädig sein soll und dass Gott ihm helfen soll. Und dann hat er Amen gesagt irgendwann, weil es allmählich an den Knien auch anfing weh zu tun. Weißt du? Diese Altäre, ich weiß auch nicht. Die Leute früher, die waren irgendwie härter drauf, ne? Und dann war er so begeistert, dass er in der Kirche, da wuselten so überall Jugendliche rum und so, hat er so angefangen so zu singen. Heilig, 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 ne? Ganz laut. Ich krieg das jetzt nicht mehr hin, sonst hätte ich es euch mal kurz vorgesungen, wie der das gesungen hat, aber und die haben natürlich gedacht, die anderen Leute, die in der Kirche waren, was machen die zwei Besoffenen da, ne? Aber das Interessante war, dass Ronald, der sang zum Schluss nicht die Zeile, heilig ist der Herr, sondern der sang, heilig bist auch du. Und ich fand das lustig, weil er hat wohl den Text vergessen. Aber ich habe später darüber nachgedacht und habe gedacht, wahrscheinlich hat er recht, ich habe einen Heiligen getroffen. Das war ein das war ein Heiliger. Der war völlig Hacke, aber der konnte mit vollem Recht zu Gott Papi sagen. Der durfte das. Und was der Ronald da in dieser Kirche veranstaltet hat, das war ehrlich gesagt einer der kraftvollsten Gottesdienste, die ich jemals erlebt habe. Es war vollkommen angemessen. Er hat zwar schief gesungen und er stank tierisch nach Alkohol und beim Singen hat er mir immer so ins Gesicht gehauen, weil ich da halt gerade stand und er brauchte den Platz. Aber Gott war da und Ronald ist seinem Vater begegnet. Das war wirklich ganz, ganz stark, ein ganz starker Moment. Und der begleitet mich immer noch. Ich kriege da immer noch Gänsehaut, weil es irgendwie so dicht war. Und dann war er so froh, irgendwie hat er sich so gefreut, da wollte er die anderen auch alle umarmen, aber die fanden das nicht so gut, ne? Und ich habe dann irgendwann gesagt, komm Ronald, geh nach Hause, leg dich schlafen, du musst dich ausschlafen. Gott taucht auf im Leben von kaputten, von gescheiterten, von kleinen Menschen. Und macht sie zu Heiligen. Und das hat was damit zu tun, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Darum geht's ja heute. Halleluja, Jesus der Auferstandene. Ostern ist das Fest, wo wir daran denken, dass Jesus faktisch von den Toten auferstanden ist. Nicht irgendwie im übertragenen Sinne oder in seiner Lehre oder whatever, sondern faktisch. Und dazu gibt es eine Bibelstelle, einen Bericht im Neuen Testament, den würde ich euch gerne vorlesen. Und den seht ihr auch gleich auf der Leinwand. Und das ist so ein bisschen zusammengestückelt aus dem Johannesevangelium. Die letzten Verse aus dem 19. Kapitel und dann ein paar Verse aus dem 20. Kapitel. Da steht folgender Bericht. Ich lese euch das vor und ihr könnt, glaube ich, mitlesen. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttages bestattet werden konnte. Am ersten Tag der neuen Woche früh morgens, also am Sonntag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Wir machen einen kurzen Sprung, die Jünger rennen hin, finden das leere Grab, wissen nicht so richtig, was damit anzufangen und gehen wieder nach Hause. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause, das ist Vers 10 und dann Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Der Johannes, der Autor dieses Berichtes, ist der einzige Evangelist. Es gibt ja vier Evangelien, also die Berichte über das Leben von Jesus. Der Johannes ist der einzige von allen Vieren, der davon berichtet, dass Jesus in einem Garten begraben worden ist. Und dass Jesus daher auch in einem Garten wieder auferstanden ist. Das ist ganz interessant und das ist kein Zufall, sondern das passt ganz gut zusammen mit der Art und Weise, wie er sein Evangelium, also das Buch, was er geschrieben hat, anfängt. Das beginnt nämlich mit dem Satz, am Anfang war das Wort. So fängt das Johannes-Evangelium an. Und beides, dieser Anfang und auch die Rede von dem Garten, erinnern an eine sehr, sehr bekannte andere Bibelstelle. Die Bibel fängt an mit den Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz in der Bibel, 1. Mose 1. Und dann geht die Geschichte weiter. Und wenn du diese Geschichte vielleicht kennst, dann weißt du, was danach kommt. Erstmal erschafft Gott aus dem Nichts etwas, nämlich die Welt. Und dann kommt der nächste Satz, die Erde war wüst und leer. Da steht das hebräische Wort Tohu Wabohu. Ist witzig, ne? Das kennen wir ja auch. Wir sagen eigentlich meistens eher Chaos, ist das griechische Wort, ne? Es bedeutet aber ungefähr dasselbe. Tohu Wabohu. Die Erde war wüst und leer. Und aus dem Chaos erschafft Gott eine Welt. Etwas Neues. Und dann geht die Geschichte wieder weiter, die kennt ihr vielleicht auch. Später ist die Rede von einem Garten, in dem die ersten Menschen leben. Und zwar in ganz enger Gemeinschaft mit Gott. Der Garten geht verloren. So geht die Geschichte weiter. Der Garten als Symbol für ein reiches Leben, ein konstruktives Leben, ein kraftvolles Leben, geht verloren. Und nicht nur der Garten, sondern auch diese enge Beziehung mit Gott. Weil der Mensch sich entschließt, sein eigener Gott zu sein. Seine eigenen Regeln aufzustellen. Und dann geht diese Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt und was zurückkehrt, ist das Tohu Wabohu. Chaos. Und das, was du jetzt in den Nachrichten siehst, das ist Tohu Wabohu. Aber jetzt kommt der Johannes mit seiner Geschichte und hier ist die Rede von einem neuen Garten und einem neuen Anfang. Und das ist nicht zufällig, sondern der erinnert ganz bewusst an das erste Buch der Bibel. Der Johannes möchte uns gerne eine Botschaft übermitteln, mit dieser Art, wie er die Geschichte erzählt. Johannes will sagen, hier beginnt eine neue Schöpfung. Etwas völlig Neues beginnt. Mitten im Chaos, mitten im Tohu Wabohu, kommt etwas Neues, eine neue Welt, ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung, und zwar in dem auferstandenen Jesus. Weißt du, und deshalb hat nämlich die Maria recht, wenn sie glaubt, sie trifft den Gärtner. Das stimmt nämlich. Es ist nämlich tatsächlich derjenige, der den ersten Garten erschaffen hat. Das ist Gott als Mensch. Der steht vor ihr. Und zwar Gott als auferstandener Mensch. In Jesus werden Gott und Mensch Einheit. Hier passiert eine Verbindung zwischen Gott und neuen Menschen, die kannst du nie wieder auflösen. So eng war die noch nicht mal im Garten Eden, ganz am Anfang. Etwas völlig Neues passiert. Etwas, was noch nie da war. Wir Christen glauben manchmal, am Anfang war die Welt und dann war der Garten Eden und alles war super, dann ging alles kaputt und jetzt versuchen wir wieder dahin zurückzukommen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das, was die Auferstehung bedeutet, wir gehen einen Schritt weiter sogar noch. Es ist noch besser, noch tiefer, noch enger zusammen mit Gott als ganz am Anfang. Diese Einheit zwischen Gott und Mensch in Jesus hat eine völlig neue Qualität. Hier beginnt wirklich was Neues. Und das hat sofort Auswirkungen auf das Leben derer, die hier betroffen sind, die zu Jesus gehören. Weißt du, das ist nämlich die Geschichte von der Auferstehung. Das ist nicht so eine kleine esoterische Geschichte von einem Guru namens Jesus, ne? Und der kriegt so eine ganz tolle Einheit zwischen Gott und Mensch irgendwie hin. Und wir sind seine Groupies und wir laufen immer so hinter ihm her und bewundern ihn ganz toll, ne? Das hat sofort Auswirkungen auf unser Leben, die Auferstehung. Das beginnt sogar hier in dieser Geschichte. Weißt du, der Johannes hat eigentlich, wenn er dies hier schreibt, nicht den Anspruch, also uns eine schöne mythologische Geschichte zu erzählen, die uns das Herz wärmt und uns gut tut und unseren Glauben stärkt. Sondern der Johannes hat den Anspruch, einen Tatsachenbericht hier vorzulegen. Der beschreibt, was wirklich geschehen ist. Das ist der Anspruch. Tatsachenbericht. Nicht Geschichte. Wirklich passiert. Und es gibt sogar innerhalb dieser Geschichte einen Hinweis, dass das wirklich wahr sein könnte, dass es wirklich ein Tatsachenbericht ist und nicht nur eine Geschichte. Weißt du, weil nämlich, wenn du in der damaligen Kultur einen Bericht vorgelegt hättest, ne, von einem Ereignis, was eigentlich gar nicht passieren kann, also zum Beispiel eine Auferstehung von den Toten. Die Leute damals waren ja auch nicht bescheuert, die wussten, dass sowas normalerweise nicht passiert, ne? Also die Medizin war ungefähr auch schon so weit fortgeschritten, dass man wusste, dass wenn einer tot ist, dass der nicht wiederkommt. Die waren nicht blöder als wir, ne? Auch wenn das vor 2000 Jahren war. Also wenn du so einen Bericht vorlegst von einem Ereignis, was eigentlich nicht passieren kann, und du hättest den geschrieben, weißt du, was du auf gar keinen Fall gemacht hättest? Du hättest auf gar keinen Fall eine Frau als Kronzeugin zitiert. Weil die Frauen in der damaligen Kultur als nicht glaubwürdig gegolten haben. Die Tatsache, dass der Johannes das hier doch tut, dass der hier eine Geschichte erzählt, wo es eine Frau ist, die erste ist, die den auferstandenen Jesus begegnet, das ist so außergewöhnlich, dass man eigentlich schon denken müsste, dass es wirklich passiert. Wenn das ein Fake wäre, wenn er sich die Geschichte ausgedacht hätte, wären das Männer gewesen. Aber das war eine Frau. Gott wollte, dass eine Frau Kronzeugin ist für die Auferstehung. Und für diese Frau, Maria, hat die Auferstehung sofort konkrete Auswirkungen. Gesellschaftliche Auswirkungen, soziale Auswirkungen. Jesus korrigiert die gesellschaftliche Ungerechtigkeit, nämlich dass man behauptet, Frauen seien weniger wert als Männer. Jesus stellt das richtig. Das neue Leben hat neue Maßstäbe. Männer und Frauen sind gleichrangig. Das war für die Leute damals nicht so ohne weiteres klar und das ist für Leute heute auch nicht so ohne weiteres klar. Es gibt keinen Unterschied. Aber nicht nur Maria profitiert. Nicht nur für Maria wirkt sich das irgendwie positiv aus. Sondern Jesus gibt den Auftrag und er sagt zu ihr, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu Gott zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus redet von seinen Schülern, von seinen Jüngern. Jesus redet von Leuten, die ihn im Stich gelassen haben, als er verhaftet wurde. Jesus redet von Männern, die gerade zitternd und bibbernd in einem Haus sitzen und davor Angst haben, dass sie abgeholt werden und auch getötet werden. Von diesen Leuten redet der Jesus. Aber Jesus sagt nicht zu Maria, geh zu den Schlappschwänzen oder geh zu den Taugenichtsen oder geh zu den Nichtsblickern und sag ihnen, ich bin wieder da. Und tu mir den Gefallen und mach ein Foto von ihrem Gesicht, wenn du das sagst. Sondern Jesus sagt, geh zu meinen Brüdern. Sag ihnen, mein Gott ist euer Gott. Mein Vater ist euer Vater. Brüder hat Jesus seine Schüler noch nie vorher genannt. Er hat sie Freunde genannt. Aber nicht Brüder. Das ist neu. Jetzt, wo Jesus auferstanden ist und jetzt, wo das neue Leben plötzlich da ist, da sagt Jesus zu seinen Leuten Brüder und Schwestern. Und Jesus sieht eben in denen, die zu ihm gehören, keine Fastmenschen oder keine Schlappschwänze oder keine Säufer oder keine gescheiterten Existenzen oder Leute, die es nicht gebacken kriegen, sondern Jesus sieht in seinen Leuten Leute, in denen das neue Leben da ist. Er sieht in uns das neue Leben. Wir sind Heilige. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind Heilige. Jesus stellt die enge Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder her. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Jesus uns begegnet. Dass der in uns nicht die Versager sieht, sondern wirklich seine Brüder und seine Schwestern. Musst du dir mal vorstellen. Das hat nicht nur darauf Auswirkungen, sondern das hat auch darauf Auswirkungen, wie wir einander begegnen. Guck mal, wo kann man dieses neue Leben erleben, wenn es das wirklich gibt? Wo kann man Zeuge davon werden? Wo ist das in Action? Wo ist das? Das ist in der Gemeinschaft von den Leuten, die zu Jesus gehören. Da findest du das. Wenn du das hier nicht findest, dann nirgendwo. Und deshalb bekommt Maria gleich den Auftrag von Jesus. Geh zu meinen Brüdern. Und dann soll sie nicht sagen, ey, ihr Schlappschwänze. Obwohl das vielleicht das ist, was sie in ihnen sieht in dem Moment. Kann sein. Sondern sie soll sagen, hey, ihr Brüder und Schwestern von Jesus. Ich muss euch was sagen. Gott ist euer Vater. Und ihr seid seine Kinder. Das soll Maria sagen, weil das ist die Wahrheit. Paulus, einer der ersten Leiter der Christen, der schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, folgenden Satz. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, also bei der Erschaffung der Welt war das der Fall, Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist genau das, der Paulus fasst es, bringt es hier auf den Punkt, was ich hier versuche, die ganze Zeit zu erzählen. Neuschöpfung. Gott schafft etwas Neues in uns. Das neue Leben ist da. Mitten im Chaos meines Lebens und mitten im Chaos dieser Welt entsteht was Neues unter uns, weil Jesus auferstanden ist. Und ich möchte gerne das in mir besser sehen lernen, weil es ist da. Aber ich stehe oft vorm Spiegel und sehe vor allen Dingen meine Schwächen und mein Scheitern und meine eigene Kaputtheit. Und ich möchte das gerne auch in den anderen Gläubigen sehen, in euch oder in Christen, mit denen ich zu tun habe, oder Christinnen, obwohl die mich vielleicht falsch behandeln, obwohl die vielleicht kaputt sind. Obwohl die vielleicht ihr Leben nicht gebacken kriegen. Obwohl die vielleicht ihre Hoffnung aufgegeben haben. Aber es ist da. Und ich möchte lernen, das zu sehen. Und ich möchte lernen, anderen so zu begegnen, als das, was sie wirklich sind. Als Schwestern von Jesus, als Brüder von Jesus, als Kinder Gottes. Und vielleicht machst du ja mit. Und wir lernen das gemeinsam. Amen. Ich bete noch. Es ist schwer für uns zu verstehen, Jesus, was das überhaupt wirklich im Tiefsten bedeutet, dass du von den Toten auferstanden bist. Es bleibt für uns echt ein Rätsel und an dem können wir uns ewig abarbeiten. Aber manchmal, da klappt es vielleicht und wir sehen so ein bisschen, was das mit sich bringt, was das bewirkt, was das für unser ganz normales alltägliches Leben bedeutet, dass du den Tod besiegt hast und dass etwas Neues begonnen hat. Bitte hilf uns, dass wir mehr davon begreifen und dass sich mehr davon in unserem Leben zeigt. Danke, Herr, dass du auf dem Weg mit uns bist und dass es weiter nach vorne geht. Amen.